Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Es wurde ein Schaf für Zunden am Hafen gemeldet. Gibt es Sichtkontakt? Bitte bestätigen.
29 Opfer. Jeder Schuss ein Treffer. Keine Patronen, keine Hülsen, kein einziges Haar, kein Fingerabdruck.
Ich glaube, es geht dem Täter nicht darum, etwas zu zerstören. Ich glaube, er hat eine Mission.
Man wird ja, wenn man so einen Beruf hat wie ich, immer wieder gefragt von Freunden, Verwandten, auch von vielen Kollegen, die sagen, was soll ich mir am Wochenende ansehen? Ich will mal wieder ins Kino gehen. Letztlich war es, glaube ich, der liebe Kollege Boris, der sagte, ich möchte mal wieder so einen klassischen Thriller sehen. So einen richtig spannenden, düsteren Kinothriller. Und da sage ich, Boris, dir kann geholfen werden, denn wir haben einen solchen Film. Sie haben gerade einen Ausschnitt daraus gehört. Catch the Killer erfüllt genau diese Kriterien. Das ist so ein ganz klassisch gebauter, sehr spannender, auch sehr unheimlicher Thriller. Gleichzeitig aber erneuert er das Genre auch ein bisschen. Das machen ja gute Regisseure und Regisseurinnen, wenn sie sich einen Genre hernehmen. Über diesen Film werden wir reden, ausführlich. Außerdem natürlich auch über The Lost King, die Wiederentdeckung des Skeletts von Richard III. Warum das so wichtig ist, erzählt dieser Film von Stephen Frears. Wir freuen uns auf den Besuch von Checker Tobi. Der Star von Kika ist jetzt wieder im Kino zu sehen. Schon zum zweiten Mal gibt es ein Abenteuer mit ihm. Und da erklärt er uns die Welt und vor allem natürlich den Kindern. Und das muss ich auch natürlich unbedingt noch sagen, wir führen Sie in die Andreas-Dresen-Ausstellung. Gestern wurde sie eröffnet, ab heute ist sie für jedermann und jede Frau zugänglich und zwar ein ganzes Jahr Andreas Dresen, voll das Leben, Dresen und sein Team, denn das wird auch gewürdigt in dieser Ausstellung. Also volles Programm wieder in den kommenden 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Bei mir jetzt, Anke Lebe, geht dich erstmal herzlich Grüße. Hallo, hallo.
Hallo, Knuti.
Wir reden über einen Film und zwar über einen Thriller. Catch the Killer ist gerade bei uns angelaufen. Den Regisseur kennen wir ganz gut, nämlich Damian Zifron machte sich einen guten Namen, 2015 internationalen guten Namen, mit seinem sehr merkwürdigen, schwarzhumorigen Episodenfilm Wild Tales. Da erinnere ich mich wirklich total gern dran an diesen Film. Deshalb war ich jetzt auch so neugierig auf sein erstes, eben in Englisch gedrehtes Werk. Und Catch the Killer hat mich sehr fasziniert. Bin jetzt gespannt, wie du es siehst. Es ist eine schreckliche Ausgangssituation. Gleich am Anfang wird klar, also ein Scharfschütze tötet. Ganz genau geplant. Das ist eiskalt durchgezogen. Während der Silvesternacht 29 Menschen. Und nun beginnt das, was wir natürlich auch hoffen. Das Böse wirkt gejagt. Und wer nimmt diese Jagd auf?
Na, das ist eigentlich federführend der FBI-Agent Lamarck. Also der hat schon viele Fälle gelöst, ist aber auch irgendwie krank, versehrt, fertig. Und all den Schrecken, den er schon gesehen hat, der scheint sich auch so in seine Psyche eingegraben zu haben. Aber die Perspektive des Films ist dann eben die Polizistin Eleonora, die eigentlich so Streife fährt, die dann aber eben auch zum Tatort in dieser Silvesternacht gerufen wird. Und sie sieht dann, wie oben in einem Hochhaus eine Wohnung explodiert. Das ist klar, da saß dieser Scharfschütze und sie ist dann so geistesgegenwärtig, dass alle Leute, die rauskommen, dass sie den anderen auch sagt, filmt sie mal, weil darunter könnte der Mörder die Mörderin sein. Und so wird Lamarck auf sie aufmerksam, entdeckt aber auch, dass sie auch irgendwas Dunkles in ihrer Psyche hat und dass sie sich vielleicht in den Täterin reindenken könnte.
Jetzt gibt es für solche Art von Filmen wahnsinnig viele Vorbilder, die erkennt man auch, obwohl ich immer fand, dass auch das erkennbare Genre-Kino hier auf eine originelle Weise erneuert wird oder zumindest sehr persönlich aufgefasst wird vom Regisseur.
Ja, ich musste natürlich auch ein bisschen an Schweigen der Lämmer denken, wo sozusagen eben Jodie Foster losgelassen wird auf den Serienkiller und da auch irgendwas passiert zwischen den beiden. Also da musste ich dran denken und ich finde, der hat sowas von den 80er, 90er Jahren, weil es geht jetzt nicht um Schauwerte oder sonst was, sondern es geht schon so um Fakten. Also der hat was enorm Sachliches, der Film, und es geht auch viel um die Ermittlungen, also welcher Druck auf das Team ist, was da auch alles fehlläuft, was mit den Medien da gerät, dass es zu weiteren völlig unnötigen Gewalteskalationen kommt, die eigentlich hätten verhindert werden können. Also das wird so alles miterzählt und gleichzeitig ist es eben ein Psychogramm dieser jungen Frau, die, wie es mal heißt, sich schon mal für ein FBI-Job beworben hat, aber die eben wohl süchtig war und auch aggressiv war und deshalb diesen Job nicht bekommen hat, aber jetzt irgendwie tätig werden kann.
Und dass das so eindrucksvoll ist, finde ich, liegt immer an dieser Schauspielerin, die Eleanor spielt. Das ist für mich eine echte Entdeckung gewesen und trägt diesen Film ganz entscheidend.
Ja, sie hat ja auch in Big Little Lies mitgespielt. Das ist Shailene Woodley. Ich habe sie übrigens in Venedig kürzlich auch gesehen. In dem Ferrari-Film spielt sie die Geliebte von Enzo Ferrari. Und was sie so eindrücklich macht, ist, sie lässt sich schon irgendwie in die Seele schauen. Aber was genau drin vorgeht, was sie bewegt, das scheint sie vielleicht selbst auch nicht zu wissen. Und das bleibt dann auch das Mysterium dieser Figur. Und ich finde den Film eigentlich auch so cool fotografiert, weil es ist fast immer alles dunkel, es ist viel Neonlicht, alles wirkt so kalt. Und das passt, glaube ich, auch so zu dem Gefühl, was sie ihrer Umgebung gegenüber hat, nicht nur so zu diesem Serienkiller-Stoff. Und was ich auch diesem Film hoch anrechne, es gibt immer mal wieder, wie gesagt, hatten wir Gewalteskalation, aber es gibt auch unheimlich viele Wort- und Rededuelle, und zwar auf allen Ebenen, und auch ein Schlussrededuell.
Düsteres, packendes Genre-Kino mit einem originellen Zugriff, auch das ist wichtig, die Muster immer wieder neu auch für sich zu erfinden, das macht der Regisseur Damian Cifron mit seinem Film Catch the Killer, für uns gesehen von Anke Liewicke. Ich danke dir.
Tschüss, schönes Wochenende im Kino.
Ihr seid wohl die Richard der Dritte Society. Ich würde gern sein Grab besuchen.
Das geht ganz.
Wollen Sie sich der Gruppe wirklich anschließen? Sie wirken normal.
Das bin ich nicht. Haben Sie Bücher über Richard den Dritten?
Wir haben 8 Titel.
Nehme ich.
Welche davon?
Alle.
In dem Film The Lost King, wir haben ja gerade einen Ausschnitt daraus gehört, erzählt der Starregisseur Stephen Frears, man muss auch sagen Altmeister, inzwischen ist er über 80, von der Suche nach einem Monarchen, der einen sehr schlechten Ruf hat, vorsichtig ausgedrückt. Es geht um Richard den Dritten und um eine Frau, die das nicht wahrhaben will, dass er ein so verachtenswerter, gemeiner Thronräuber sein soll, wie er von Shakespeare dargestellt wird in seinem berühmten Stück. Hinter dieser ganzen Geschichte, dieser wahren Geschichte, die in dem Film erzählt wird, steht eine sehr bemerkenswerte Frau, nämlich Philippa Langley. Julia Fissmann, ich herzlich grüße, hallo, hallo.
Hallo.
Hat sich den Film auch angesehen und vielleicht erinnerst du dich sogar an diese kuriose Meldung, also ich weiß das noch ganz genau, weil ich schon auch interessant fand, 2012 war das, da hat Philippa Langley dafür gesorgt, dass die Gebeine von Richard III. Ausgegraben wurden, und zwar in Leicester, unter einem Parkplatz. Und aus dieser sehr speziellen Geschichte ist nun ein ganzer Film geworden, Julia.
Ja, das ging ja um die Welt, diese Meldung. Mhm. Und man muss sagen, es ist schon sehr mutig, aus dieser Geschichte einen Film zu machen. Aber Stephen Frears, wie du schon gesagt hast, ist, glaube ich, perfekt dafür als Regisseur, weil er hat erstmal diesen englischen Humor und er hat ja auch schon Erfahrung mit royalen Themen. Mhm. Er hat sich ja mit The Queen an ein britisches Heiligtum gewagt. Und jetzt geht es in The Lost King aber eigentlich viel mehr um diese einfache, aber höchst bemerkenswerte Frau, gespielt von Sally Hawkins. Sie trägt so diesen schwarzen Pagen Schnitt und ist wirklich eine tolle, resolute Frau, eine geschiedene Mutter von 2 Söhnen aus Edinburgh, die auf einem Parkplatz des Sozialamtes von Leicester die Gebeine von Richard III. Ausgraben lässt. Denn sie findet, zu Unrecht sei der verurteilt worden und sie möchte ihn rehabilitieren.
Jetzt muss man nicht unbedingt diese Geschichte kennen, also die Originalgeschichte, obwohl man ja in Berlin zum Beispiel eine wunderbare Inszenierung sehen kann mit Lars Eidinger natürlich als Richard III. Er macht das ganz großartig. Aber es muss man eben nicht wissen, man muss es gar nicht kennen, um diesen Film zu verstehen, weil es geht im Kern ja wirklich um diese Frau, Julia, die es schafft mit ihrer ganz eigenen Zähigkeit, und das spielt Sally Hawkins auch so schön, sich durchzusetzen gegen männliche Deutungshoheit. Das ist ja auch ein Thema, Skepsis in der eigenen Familie, aber Skepsis eben auch bei allen anderen bis hin zur Universität, und sie schafft es, sich da durchzuboxen.
Sie muss ständig Demütigungen hinnehmen, zum Beispiel ihr Chef tauscht sie gegen eine jüngere Blondine aus, denn Philippa Langley hat das Corona Erschöpfungssyndrom. Das kennen wir jetzt seit Long-Covid auch noch mal besser. Sie macht das aber gar nicht so zum Thema, merkt aber, sie braucht schon an vielen Stellen Unterstützung und mehr Ruhe. Sie sieht dann in einer Schulaufführung Richard III. Von Shakespeare und da kommt ihr plötzlich die Eingebung. Also, dass da eben jemand unrecht behandelt wird und zu Unrecht verurteilt wird als Thronräuber, der über Leichen geht, und auf eine seltsame Art und Weise verbindet sie sich mit diesem Richard III. Und identifiziert sich mit dieser historischen Figur. Sie geht dem Ganzen nach und stößt dann auf eine Richard der Dritte Gesellschaft. Da sind wirklich so ganz viele Nerds, die sich in einem englischen Pub treffen. Denn sie hat so längst eine Obsession entwickelt und ist von dem Gefühl überzeugt, dass die Gebeine gefunden werden müssen und dass sie wirklich die Geschichte dadurch umschreiben kann.
Wir dürfen auch nicht vergessen, das Stück von Shakespeare ist ja 100 Jahre später geschrieben worden und ganz offensichtlich verbreitet er da Tudor-Propaganda. Also man wollte ja auch von den den Tudors, diesen Richard als einen richtig miesen Schurken darstellen und ihm das Legitime nehmen. Genau das macht er jetzt eben, diese Frau, dass sie sagt, er wird wieder ausgegraben, er wird dann auch beerdigt und zwar in der Kathedrale von Leicester. Hat er dann alles auch wirklich so stattgefunden? Ich finde das nach wie vor doch eine faszinierende Geschichte und faszinierend finde ich vor allem, du hast sie schon erwähnt, Sally Hawkins. Gehört sowieso zu meinen absoluten Lieblingsschauspielerinnen mit diesem bezaubernden Lächeln, das sie hat und dieser Stärke, obwohl sie ist so zierlich und so klein, aber man spürt immer diese Energie bei ihr.
Ja, sie trägt den Film aus meiner Meinung aus einer Mischung von Zerbrechlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit und mit dieser Prise englischem Humor. Gut im Zusammenspiel mit Steve Coogan, der ihren Ehemann spielt, Drehbuch hat er auch mitgeschrieben und die Idee zum Film zusammen mit Stephen Frears hat er auch entwickelt. Die echte Philippa Langley findet sich übrigens ziemlich gut getroffen, alles richtig dargestellt, sagt sie. Allerdings sei sie nicht ganz so verletzlich gewesen in Wirklichkeit, wie sie im Film dargestellt wird von Sally Hawkins. Aber das sei vollkommen in Ordnung für sie. Und so habe ich sie übrigens auch erlebt. Sie hat weitergemacht, sich auf die Suche begeben nach den Neffen, die Richard III. Im Tower eingesperrt und getötet haben soll, um auf den Thron zu kommen. Und das wird übrigens die nächste Geschichte, die Philippa Langley dann rausbringen wird demnächst.
Ja, also das ist natürlich noch das schreckliche Verbrechen, mit dem er nach wie vor verbunden wird. Und wenn man es da schafft, ihn auch zu rehabilitieren, dann ist das Bild nun wirklich total verändert von Richard III. Nun finde ich ja, dass der Film wirklich sehr schön ist. Du hast es ja geschildert, auch diese Idee, den echten Richard da immer irgendwie auf dem Pferd durchreiten zu lassen. Das finde ich auch ganz originell. Aber man merkt auch schon, dass so gewisse Schwierigkeiten bestehen, aus dieser kleinen Geschichte dann doch so einen ganzen Film zu machen. Also manchmal spürt man da so eine gewisse Länge, aber insgesamt ist er doch wirklich unterhaltsam und charmant.
Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil es eine irre Geschichte ist, die eben auf wahren Begebenheiten beruht. Vor allem, weil es mit so vielen Zufällen verbunden ist. Mir gefällt zum Beispiel sehr gut, dass beiläufig inszeniert wird, dass die Gebeine von Richard III. Eben unter diesem asphaltierten Parkplatz gefunden werden, genau unter einem R für reserviert. Und alle Männer, der Archäologe und der Uni-Öffentlichkeitsbeauftragte, die Philippa vom Thron des Ruhmes im Grunde genommen stoßen, heißen in Wirklichkeit auch Richard. Also das ist irgendwie, ja, sind so schöne Zufälle, die irgendwie Spaß machen, auch in dem Film. Es lohnt sich, dieser Frau dabei zuzuschauen, also vor allen Dingen Sally Hawkins, wie sie diese überheblichen, vor Selbstüberzeugung strotzenden Männer an die Wand spielt, indem sie einfach sagt, ich vertraue auf meine Intuition, gerade weil ich eine Frau bin.
Und ich denke, wir beide würden Sally Hawkins sofort in den Adelsstand erheben. Kann ja noch passieren, wäre ja noch möglich. Ich danke dir ganz herzlich. The Lost King von Stephen Frears, jetzt also im Kino zu sehen, mit der wunderbaren Sally Hawkins als Philippa Langley. Danke.
Ja, tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und in dieser halben Stunde sind wir viel unterwegs, einmal im Filmmuseum Potsdam, also gleich hier um die Ecke. Dort wurde ja gestern die große Ausstellung über Andreas Dresen eröffnet. Voll das Leben, Andreas Dresen und Team. Ich habe bei der Eröffnung mit ihm gesprochen und lade Sie auch ein, heute dahin zu gehen, denn heute gibt es eine weitere wichtige Veranstaltung dort, die das Team von Andreas Dresen würdigen wird, denn diese Filmfamilie gehört da von Anfang an zu seinem Schaffen. Und in Leipzig wird morgen Doc Leipzig eröffnet, das wichtige Festival für Animation und Dokumentarfilm. Dazu gibt es eine eigene Retrospektive, die gerade in diesem Jahr sehr bemerkenswert ist. Auch darüber werden wir reden.
Ich bin jetzt also im schönen Potsdamer Filmmuseum zur Eröffnung der Ausstellung zum 60. Geburtstag, der schon im August war, von Andreas Dresen, einer der bekanntesten und beliebtesten Regisseure unserer Zeit. Hier in Potsdam hat er lange Zeit auch gelebt. Er arbeitet immer noch hier, zum Beispiel als Verfassungsrichter ist er auch tätig, aber natürlich ist er Schöpfer von vielen Filmen, die uns, denke ich, viel bedeuten und die uns auch begleitet haben. Und wenn man durch die Ausstellung geht, diese schöne Ausstellung, voll das Leben, dann läuft man auch vielleicht Station des eigenen Lebens ab. Es wird ihm natürlich ganz genauso gehen. Freue mich erstmal sehr, dass jetzt im Trubel der Eröffnung Zeit hatte, mit mir in den schönen Kinosaal zu gehen und zu reden. Erstmal hallo Andi und Glückwunsch zur Ausstellung.
Ja, vielen Dank, lieber Knut.
Es war schon eine sehr bewegende Eröffnungsveranstaltung mit vielen Reden, mit Musik und man hat am Schluss auch gemerkt, so, dass du doch schon auch überwältigt warst. Also, dass es nicht so einfach ist, natürlich das dann auch anzunehmen, all die Huldigungen und auch die Rückblicke auf ein Leben.
Ja, naja, das ist ja schon, du wirst das ja selber kennen, wenn man so gelobt wird nach irgendwas, dann errötet man ja innerlich so ein bisschen und weiß nicht so richtig, wie man sich da so verhalten soll. Und so ging es mir heute recht massiv, muss ich sagen, weil ich bin ja gewohnt, wenn Filme gezeigt werden, dass ich dann dafür Rede und Antwort stehe und auch Prügel einstecke, wenn es sein muss. So. Und wenn wir Konzerte spielen mit der Band auch, dann gehen wir ja auch an die Öffentlichkeit. Da gehört das dazu, weil da kommen die Leute, um die Musik zu hören oder um den Film zu sehen. Heute sind ganz viele Leute hier, die sind irgendwie auch wegen mir hier und das ist mir doch ein bisschen fremd gewesen erstmal. Ich habe mir erstmal ein bisschen versteckt.
Eben, ich habe dich lange Zeit gesucht, aber dann zur Veranstaltung warst du natürlich dann da. Die Ausstellung oben im Obergeschoss zu sehen, sehr liebevoll gestaltet, sehr detailreich, hangelt sich ja entlang der einzelnen Filme. Also die Stationen deines Lebens sind eben auch die Stationen deiner Filme, beziehungsweise deiner ganz frühen Anfänge. Ist das ein Prinzip, mit dem du gut leben kannst? Ich denke übrigens ja, weil ich denke, dass du auch dein Leben ein bisschen nach den Filmen einteilst und die Epochen so siehst.
Ja, das ist lustig, weil ich kriege das tatsächlich ganz gut hin. Ich weiß bei jedem Film das Jahr, wo er gemacht ist und danach sortiert sich ja so ein bisschen auch ein Lebensablauf und es gibt der Sache so ein bisschen Halt und so ist die Ausstellung auch so ein bisschen. Aber als ich da das erste Mal da durchgelaufen bin, war das natürlich so wie in so einem Traumland irgendwie. Man sieht plötzlich so Stationen des eigenen Lebens an sich vorbeiziehen und die ganzen alten Fotos und so. Ich habe mich ja, was die Gestaltung der Ausstellung betrifft, komplett rausgehalten. Das hat die Ugla Gref, die Kuratorin, gemacht und die hat das, finde ich, ganz, ganz toll gemacht, sehr liebevoll. Und was so mein Gefühl ist, dass das so ein sehr verspieltes, auch sehr haptisches Angebot ist, in so eine Filmwelt einzusteigen und auch zu verstehen, dass Filme nicht von einem Menschen gemacht werden, sondern von ganz vielen. Die Ausstellung heißt ja auch Und Team. Und das finde ich halt auch besonders wichtig, weil dieses Und Team sagt eben, wie der wunderbare Wolfgang Kohlhase gesagt hat, wenn man einen guten Film macht, dann muss mehr als ein Mensch mehr als einen guten Tag gehabt haben. Und so ist das halt. Also das kann man ganz gut sehen hier.
Also du läufst durch die Station deines Lebens, wenn man so will, das ist es die Kulissen deines Lebens.
Irgendwie schon, ja.
Also wie so ein Dokumentarfilm über dich, den du auch begehen kannst in 3D. Und ich fand es auch sehr schön, dass die Filme so sehr im Mittelpunkt stehen. Also es gibt zu jeder Station eine riesen Leinwand, wo man auch sich hinsetzen kann und sich das ansehen kann. Ich denke, das ist natürlich auch im Filmmuseum fast selbstverständlich, aber es ist auch ein schönes Angebot für die Leute, sich zu erinnern und einzutauchen in diese Welt.
Ja, du hast es ja schon gesagt, es sind natürlich auch jetzt nicht historische Filme in dem Sinne, sondern wahrscheinlich hat der ein oder andere Besucher der Ausstellung den ein oder anderen Film mal irgendwann gesehen und kann sich dann erstmal in die Welt des Films nochmal reinversetzen und dann kann er quasi hinter diese Leinwand gehen und kriegt dann zusätzliche Informationen, sei es Drehbuchauszüge oder Storyboards oder Kostüme, Entwürfe der Ausstattung, also all das, was dazugehört zu einem Film, kann man dann verstehen und anfassen und das ist sehr bunt geworden, finde ich, und dadurch macht das richtig Spaß.
Es wird doch überall beschrieben, fast in allen Berichten über die Ausstellung, der Frühstückstisch aus Sommer vom Balkon. Der ist ja so richtig an der Wand, also wir können draufschauen. Und darunter ist dann das Filmbild exakt nachgebaut. Also jede Wurst liegt da an der richtigen Stelle. Was bedeutet sowas eigentlich, wenn man sowas sieht für einen Film? Macht erstmal Spaß, aber hat es auch einen Mehrwert?
Ja, na, es ist, glaube ich, lustig, weil man auch sieht, wie das, also wenn man das dann so in 3D so aufgeklappt, das hängt ja quasi an der Wand, der Frühstückstisch, kann man natürlich nochmal sehen, was die Ausstattung da eigentlich geleistet hat. Wenn man das im Film sieht, ist das ja ein relativ kurzer Moment so. Aber hier ist es ja quasi angehalten und man sieht, wie liebevoll Susanne jetzt mit ihren Requisiteuren das Geschirr ausgewählt hat, weil Wolfgang hat im Drehbuch geschrieben, ein zierliches Frühstück hat Nike bereitet. Und ein zierlicher Frühstückstisch ist das durchaus geworden, finde ich. Also
solche Details kann man eben auch sehen und kann man wahrnehmen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, was einen selbst mit diesem Film verbindet. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, ich denke, es wird vielen Leuten so gehen. Wir haben jetzt sein Lebenswerk begleitet über 30 Jahre, haben dich werden sehen und verbinden mit dem Film auch immer ein Stück Identität. Und auch wenn du, was ich verstehe, immer betonst, ich bin kein ostdeutscher Filmemacher, trotzdem denke ich mir, hat es auch was zu tun mit ostdeutscher Identität. Weil viele Filme haben das vielleicht sogar definiert, was es sein könnte, wie Halbe Treppe zum Beispiel. Also kannst du inzwischen auch damit vielleicht besser leben als früher, weil du immer sagst, Tom Tykwer ist auch kein westdeutscher Filmemacher, warum bin ich ein ostdeutscher Filmemacher? Ich finde schon, dass du es bist.
Ja, ich finde auch, dass ich das bin. Ich habe auch gar kein Problem, ein ostdeutscher Filmemacher zu sein. Ich bin stolz, ostdeutsch zu sein, ehrlich gesagt, weil wir tragen ja eine Erfahrung in uns drinne von so einem kompletten gesellschaftlichen Umbruch, der auch toll ist und den man auch mitnimmt in die Realität jetzt, der einen auch vieles lehrt für die Gegenwart. So. Ich finde es nur so komisch, wenn in den Medien das immer so getrennt wird, Ost- und Westdeutsch. Das finde ich eigentlich nur seltsam. Ja. Und ansonsten, na klar, gehört das zu meinem Leben und zu meiner Filmgeschichte auch irgendwie dazu. Ich habe ja nun mal knapp die Hälfte meines Lebens, das verschiebt sich ja nach und nach, aber bisher so knapp die Hälfte meines Lebens in der DDR verbracht. Und na klar hat mich das ganz stark geprägt. Und wenn es nötig ist, werde ich diese Geschichten auch immer wieder erzählen. Und das heißt nicht, dass das eben nur stattfindet. Aber es ist eine sehr prägende Phase in einem Leben. Und man merkt dann auch, wie es die Sicht auf die Menschen vielleicht geprägt hat.
Und was man auch sieht, natürlich auch in der Gesamtschau noch mal viel deutlicher vielleicht, ist, dass diese Festlegung ja auch sehr oberflächlich ist. Weil du bist auch ein ostdeutscher Filmemacher und hast Filme gemacht, die da verwurzelt sind. Aber ich sag mal, einen Film wie Tim Thaler, Wolke 9, Halt auf freier Strecke, könnten auch woanders spielen. Also das ist, glaube ich, fast so ein Anliegen von dir, immer wieder die Leute auch zu verblüffen, zu überraschen.
Ja, na, es geht ja auch immer wieder darum, für sich ein Neues zu entdecken, sage ich mal. Und wir sind, wenn wir Filme machen, denke ich, ich glaube, da kann ich auch für meine Kollegen mitsprechen, geht es ja immer auch darum, irgendwie so konkret wie möglich eine Geschichte zu erzählen, klar. Aber je konkreter man sie erzählt, desto universaler kann sie werden. Und aus der Genauigkeit entsteht das größere Bild. Weil jeder kennt das ja aus seinem eigenen Leben, projiziert man die persönlichen Erfahrungen in das große Ganze hinein. Und so sollte Film auch funktionieren, finde ich. Und dann kann er in Frankfurt-Oder oder in Wolfsburg spielen. Aber gemeint ist dann doch immer das Ganze, voll das Leben halt, wie die Ausstellung so schön heißt.
Dann noch eine letzte Frage. Es ist ja auch ein Rückgriff auf deine Kindheit, deine Jugend. Wir sehen nochmal, dass du aus einer Theaterfamilie kommst, früh schon angefangen hast zu drehen. Auch deine Theaterinszenierungen, Operninszenierungen spielen ja eine Rolle. Also es ist schon ein sehr komplexes Bild, das da geliefert wird. Trotzdem ist, denke ich mir, Film die bestimmte Kunst deines Lebens. Neben allem, was du auch gemacht hast, hast du dafür auch eine Erklärung?
Ja, also ich habe mich halt sehr früh in Film verliebt. So, da oben steht ja die kleine Schmalfilmkamera, die AK-8, die mein Papa mir damals Mitte der 70er Jahre geschenkt hat, als ich gerade in der frühen Pubertät war. Und mit der hat alles begonnen. Und ich habe dann, als ich die da so stehen sah, gedacht, irgendwie, Gott, was wäre dem deutschen Steuerzahler alles an Ausgaben erspart geblieben, wenn mein Papa mir das nicht geschenkt hätte. Ja, also, aber tatsächlich ist das ja immer sowas, womit eine Liebe dann entflammt wird. So, dass diese Kamera zu halten, durch diese Kamera die Welt zu sehen, diese kleinen Normal-8-Filmstreifen zu haben, sie zu zerschneiden, neu zusammenzusetzen, sinnstiftend möglichst. Das ist eine tolle Erfahrung für mich gewesen. Und das ist auch das, was ich auch heute an meinem Beruf liebe, dass man eine Geschichte in Segmente zerlegt, das wieder neu zusammenfügt und aus diesen ganzen komplexen Gebilde, diesen ganzen kleinen Einzelteilen, fügt man eine neue Welt zusammen. Das ist schon irgendwie was sehr Besonderes, finde ich, dass wir das dürfen, dass wir eine Welt erschaffen dürfen, auf der Leinwand. Eine zweidimensionale zwar, aber trotzdem eine, in der die Menschen, die da hoffentlich dann kommen und sich das anschauen, sich vielleicht ein Stück weit wiederfinden.
Wie du es gerade so schön beschrieben hast, gilt es auch für die Ausstellung. Aus lauter Einzelteilen setzt sich sogar dreidimensional ein Bild zusammen, nämlich das Bild der Welt von Andreas Dresen. Und zwar ein ganzes Jahr lang, also bis Ende 2024 wird die Ausstellung hier zu sehen sein, im Filmmuseum Potsdam, sehr liebevoll, sehr aufwendig gestaltet. Das kann man sich alles ansehen und zwar ab heute. Heute wird es auch nochmal eine Diskussion geben, also heute am Samstag um 18 Uhr hier in diesem Saal, im Kinosaal. Denn das Thema, du hast es ja gesagt, ist voll das Leben Andreas Dresen und Team. Da wird es eben um Teamarbeit gehen. Da werden also sehr viele Leute kommen, die mit dir teilweise schon seit 30 Jahren zusammenarbeiten und darüber berichten, wie es ist, im Team gemeinsam mit dir Filme herzustellen. Heute um 18 Uhr im Filmmuseum Potsdam, dann läuft auch der Gundermann-Film, also auch gleich ein Andreas Dresen-Film. Dir aber erstmal ganz herzlichen Dank und jetzt hast du auch Zeit zu feiern. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, lieber Knut.
In Leipzig beginnt morgen das berühmte große Festival für Dokumentar- und Animationsfilme. Es ist wirklich das größte Doc Leipzig in Deutschland. Also morgen geht's richtig los, aber am Montag dann beginnt, und das ist ja auch mal ein wichtiger Bestandteil dieses Festivals, die Retrospektive, die filmhistorische Rückschau. Film und Protest heißt sie in diesem Jahr. Und worum es dabei geht, kann mir jetzt erzählen ein Kollege, den wir bestens kennen, der auch bei uns immer wieder zu hören ist, dann eben auch als Filmkritiker, er ist Historiker, Andreas Kötzing, einer der beiden Kuratoren dieser Filmreihe. Erstmal hallo Andreas.
Hallo Knut.
Mal jetzt in dieser Eigenschaft, also als Kurator. Sag uns erstmal bitte, was sind das überhaupt für Protestfilme, die ihr für diese Reihe ausgewählt habt? Weil das Wort Protest, das könnte ja auf wirklich sehr, sehr viele Themenfelder zutreffen.
Genau, ja, meine Kollegin Katharina Frank von der Cinemathek in Leipzig und ich, wir haben diese Retrospektive kuratiert, ausgehend vom 70. Jahrestag des 17. Juni 1953, der Volksaufstand in der DDR. Und wir haben überlegt bei diesem Jubiläum, ob man ihn genauer betrachtet und wie man ihn genauer betrachten kann, und haben relativ schnell festgestellt, dass dass es sehr viel sinnvoller ist, den Rahmen zu weiten und darauf zu blicken, welche andere Volksaufstände es noch in Osteuropa, in den anderen Ländern gegeben hat. Und wir spannen tatsächlich in dieser Retrospektive einen großen Bogen von 1953 über Budapest 56, Prag 68 bis ins Baltikum 90, 91. Da lassen wir diese Reihe dann tatsächlich enden mit den Unabhängigkeitsbewegungen in den baltischen Staaten.
Andreas, was für Möglichkeiten gab es denn überhaupt jetzt für die Filmemacherinnen und Filmemacher in Polen, Ungarn oder eben auch der DDR, realistisch von diesen Volksaufständen zu berichten? Denn die waren ja im Prinzip tabuisiert bis zum Ende der jeweiligen sozialistischen Systeme. Also war was anderes noch möglich außer Propaganda?
Ja, durchaus. Und das ist das Spannende an so einer Filmreihe, dass man eben gucken kann, wie konnte zum Beispiel auch allegorisch erzählt werden. Da ist besonders der Animationsfilm natürlich sehr interessant. Indirektes Erzählen. Natürlich konnten Filmemacher dann solche Ereignisse nicht direkt ansprechen, aber sie konnten es um die Ecke. Und zum Beispiel dann in einem Film wie die Streichholzballade von Johannes Hempel, ein Puppentrickfilm von 1953, indirekt tatsächlich etwas über Unmut im Volk erzählen. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass man das in den Filmen sehen kann. Dann gibt es natürlich Schmuggel von Filmmaterial ins Ausland, teilweise unter großen Risiken, dass Filmemacher es geschafft haben, ihr Filmmaterial ins Ausland zu bringen, 1956 zum Beispiel aus Ungarn. Oder eben zum Teil auch mit großer zeitlicher Verzögerung. Das ist in Polen ganz spannend gewesen, dass man über den Volksaufstand in Posen, über den man lange Zeit wirklich gar nichts wusste, dann tatsächlich in den 80er Jahren auf einmal einen großen Film machen konnte. Marek Drażewski, der das Filmmaterial gesichtet hat, aus dem Archiv geholt hat und dann mit der Verzögerung von 30 Jahren so einen Film fertiggestellt hat.
Also in Polen war natürlich Ende der 80er Jahre politisch eine ganz andere Situation. Da war sowas dann auch plötzlich möglich, in der DDR ja nicht. Und deshalb wundert mich auch ein bisschen bei diesem Programm, dass die große Revolution, der große Protest in der DDR, also 89, 90, jetzt gar kein eigenes Programm bei euch hat. Das hätte ja nahegelegen noch dazu in Leipzig.
Genau. Wir machen es tatsächlich ein bisschen bei der Eröffnung am Montagabend im Hauptbahnhof. Da werden wir auch natürlich auch ein bisschen auf die Situation in der DDR blicken. Aber wir haben bewusst gesagt, nicht nochmal den Fokus ausschließlich auf Leipzig legen, weil diese Filme schon sehr häufig gezeigt worden sind. Und stattdessen machen wir eben diesen Sprung ins Baltikum. Und das finde ich persönlich sehr spannend, weil wenn man dort zum Beispiel über friedliche Revolution spricht, damit können die Länder dort relativ wenig anfangen mit dem Begriff, weil in Lettland, Estland, Litauen ist das nicht friedlich gewesen. Da musste diese Unabhängigkeit richtig erkämpft werden auf den Straßen. Es gab Barrikaden, es gab sowjetische Panzer. Und da wird diese Filmreihe dann wirklich auch ganz erstaunlich und brisant aktuell, wenn man diese Filme sieht und wie da teilweise dort auch reagiert wird auf die sowjetische Okkupation, dann sind wir sehr, sehr nah dran an der Gegenwart und das ist natürlich bei so einer Retrospektive irgendwie auch sehr bemerkenswert.
Vielleicht am Schluss noch ein Wort, Andreas. Natürlich, ihr habt viel gesichtet, ihr kennt jetzt auch sehr viel, kanntet auch vorher schon sehr viel. Also gab es dann da auch vielleicht doch nochmal eine Entdeckung, irgendwas Überraschendes?
Ja, und zwar im Hinblick auf die Leipziger Festivalgeschichte, denn diese Retrospektive ist natürlich auch eine kritische Selbstbeschau des Leipziger Festivals. Diese Leerstellen, über die wir vorhin gesprochen haben, die gab es natürlich in der Zeit vor 1989, 90 auch in der Geschichte des Leipziger Festivals, wenn man diese Ereignisse nicht beleuchten konnte. Und wir haben ein paar spannende Filme aus dem Archiv geholt, die damals tatsächlich in Leipzig gezeigt werden sollten, aber aus politischen Gründen nicht gezeigt werden durften. Zum Beispiel eine Wochenschau aus Kuba von 1968, wo Fidel Castro über die Ereignisse in Prag berichtet. Damals hat man es nicht zeigen wollen auf dem Leipziger Festival. Wir haben mit viel Aufwand sie tatsächlich in Kuba gefunden, mit Hilfe dort vor Ort und können die jetzt in einer digitalisierten Fassung in Leipzig zeigen.
Doc Leipzig, morgen geht es los. Dann am Montag auch die retrospektive Eröffnung, wir haben es gehört, im Hauptbahnhof. Film und Protest kuratiert unter anderem von Andreas Kötzing, bei dem ich mich herzlich bedanke und wünsche natürlich bei diesem insgesamt ja wichtigen großen Festival, gerade in eurer Reihe, viele Besucher und Besucherinnen. Dankeschön.
Danke dir.
Das war meine beste Freundin damals. Guck mal, was sie um den Hals hängen hat.
Oh, ein Schlüssel.
Um das Geheimnis der Kiste zu lüften,
ist genau das.
Erforsche ich ein paar der magischsten Orte unserer Erde. Ich klettere durch die größte Höhle der Welt.
Ein Jumbojet oder so, weißt du, so ein Riesenflugzeug würde hier reinpassen. Das ist ja unglaublich.
Und durchquere eine Wüste bei minus 40 Grad.
Die Mongolei ist fünfmal so groß wie Deutschland.
Checker Tobi oder eigentlich Tobias Grell ist ein wunderbarer Weltenerklärer. Im KiKA, das wissen die Kinder natürlich ganz besonders gut, tut er das seit vielen Jahren, nimmt wichtige Themen sich her und erklärt sie kindgerecht. Jetzt gibt's auch einen zweiten Kinofilm. Der erste schon großer Erfolg. Jetzt haben wir Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Gleich kann ich mich mit ihm unterhalten. Ist sicherlich eine gute Familienempfehlung auch fürs Wochenende, wenn Sie gemeinsam ins Kino gehen wollen. Ist dieser Film genau das Richtige für Sie? Und damit hallo und herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen.
ist schon seit vielen Jahren ein Star für die Kinder im Kika. Da kennt man seine wunderbare Serie. Da weiß man, wie er die Welt erkundet und wie er vor allem seine Erkenntnisse Kindern weitergibt über die Natur, über die Kulturen der Menschen. Dafür ist er auch für den Grimme-Preis nominiert worden. Und alle Kinder lieben ihn, alle kennen ihn. Und das ist ja das Schöne, wenn man die Kinder hat, sagt man ja so schön, hat man auch die Erwachsenen. Auch die Erwachsenen kennen ihn. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir wieder über einen Kinofilm reden können. Denn du bist nicht nur ein Fernsehstar, du bist inzwischen auch ein Kinostar. Der Vorgängerfilm 2019, so lange ist er schon wieder her, der hieß ja so schön Checker, Tobi und das Geheimnis unseres Planeten, hatte 500.000 Zuschauer, also ein richtig riesiger Erfolg und jetzt wird nachgelegt. Ich denke mir, mindestens genauso viele Zuschauer werden sich ansehen, Checker, Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Was für ein schöner, poetischer Titel für den neuen Film mit Tobias Krell, besser bekannt als Checker, Tobi. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut, ich freue mich sehr.
Schön, dass du mal wieder bei uns bist, schön, dass du mal wieder Kino gemacht hast.
Finde ich auch.
Und ich frage mich dann so, wenn man jeden Tag ja fast, du musst ja ständig arbeiten, ne? Also fürs Fernsehen, immer drehen und neue Erkundungen machen. Aber wenn man dann so einen Kinofilm macht, ist doch nochmal ein anderes Arbeiten, anderes Atmen?
Total. Also die ganze Art und Weise des Arbeitens ist natürlich anders. Es fängt schon dabei an, dass das Team viel größer ist. Also wir sind zwar dokumentarisch unterwegs, das heißt, wir sind auch nur mit mir ein Team von 7 Leuten. Aber normalerweise sind wir halt 3 plus ich. Also das ist schon mal anders. Man ist nicht so beweglich, man ist ein bisschen träger. Umgekehrt ist aber natürlich das Team, das dabei ist, mit einfach ja, Kinotechnik ausgestattet. Das macht schon was her. Und ich muss sagen, wir sind ja für die Kinofilme, kommen wir an Orte, an die wir für die TV-Sendung nicht kommen würden. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Aber das ist natürlich schon mal allein von der Art und Weise, wo ich mich befinde, was Besonderes. Und nicht nur dadurch, durch auch alles. Ich liebe Filme, wie du weißt, und Kino und so. Es ist was Besonderes und ich bin dann schon besonders konzentriert auch, würde ich sagen.
Du hast auch hier bei uns in Babelsberg studiert, wollen wir nicht vergessen.
Richtig.
An der HFF.
Richtig.
Also an der Filmuni.
So ist es, 2010 bis 2014 war ich
genau, also da gibt es durchaus eine filmische Grundierung. Insofern war es auch ganz logisch, dass du irgendwann da auch mal Kino landen wirst. Und hast du schon gesagt, ihr arbeitet dokumentarisch. Das finde ich einen interessanten Gedanken, weil der Film gilt jetzt auch und wird auch so vermarktet als Dokumentarfilm, hat aber natürlich Spielfilmelemente, weil deine Figur, der Checker Tobi ist eine Figur auch, die nimmst du ja mit hinein und die agiert auch und die hat durchaus auch erfundene oder inszenierte Situationen.
Ja, das ist in dem Film jetzt noch mal mehr als im ersten ein wilder Mix. Ehrlich gesagt. Also die Figur Checker Tobi ist natürlich irgendwo eine Figur, genau wie du sagst, aber da kommt ja so viel von meiner einfach Persönlichkeit rein. Ich verstell mich ja nicht, ich knapp's nicht einen Schalter um und sage, jetzt bin ich diese Figur, die für Kinder Fragen stellt, sondern ich gehe halt raus als Reporter, treffe Menschen und stell Fragen und krieg Antworten. Solange bis ich denke, jetzt haben es auch die Kinder kapiert. Und dieser Checker Tobi, der begibt sich in dem zweiten Film jetzt in eine in Teilen dann doch komplett dokumentarische Abenteuerreise, in anderen Teilen aber auch komplett geskriptete Reise. Es gibt jetzt eine fiktive zweite Hauptfigur, die ist zwar in meiner persönlichen Biografie angelehnt, also die gab es damals wirklich, eine Kindheitsfreundin, wo ich den Kontakt verloren habe oder wir den Kontakt verloren haben, aber trotzdem ist mit dieser Figur, Marina spielt die, Marina Blanke, natürlich auch plötzlich eine Ebene in dem Film, die sich komplett durchzieht, in der wir wirkliche Spielszenen haben. Das gab es in dem Maß im ersten Film nicht. Ich musste also plötzlich wirklich auch schauspielern. Und dann gibt es aber wieder Momente, die radikal dokumentarisch sind. Wenn wir bei einem indigenen Volk im Regenwald in das Dorf reinlaufen, da kann man keine Menschen inszenieren. Die haben vielleicht teilweise noch nie eine Kamera gesehen. Da geht man einmal rein und dann guckt man, was passiert.
Marina heißt auch die Figur, also heißt die Schauspielerin,
genau,
Marina
genau.
M. Blanke, aber auch die Figur, die Marina. Und da könnten wir jetzt auch mal beschreiben, was der Auslöser überhaupt für diese Heldenreise ist. Heldinnenreise 2, die also sich gemeinsam aufmachen, um ein großes Rätsel zu lösen. Und das Schöne ist, dieses Rätsel, diese Schatztruhe, ist ja auch ein Vermächtnis, ist ein Erbe. Also sie machen es nicht nur aus Abenteuerlust, sondern auch, weil sie den Willen einer sehr geliebten Frau durchsetzen wollen.
Genau, der Film beginnt mit einer Szene, in der mir von einem Postboten, gespielt von Klaas-Hofer Umlauf, der das mit viel Spaß und Lust macht, eine Schatzkiste wird mir zugestellt. Und ich kriege sie aber nicht auf. Es ist nur ein Brief dabei und da schreibt eine schon verstorbene Ersatzoma, die ich vielleicht als Kind hatte, hey, finde mal die Person, die den Schlüssel noch hat und dann öffne die Kiste und find raus, was es zu bedeuten hat. Und so beginnt diese Reise. Ich muss also diese Schlüsselträgerin finden und die ist eben besagte Kindheitsfreundin. Marina M. Blanke, Schauspielerin, spielt eine Figur namens Marina. Auch bei ihr eine interessante Mischung, weil sie spielt natürlich eine fiktive Kindheitsfreundin von Checker Tobi, bringt aber auch in ihrer Rolle ganz viel von der echten Marina M. Blanke mit da rein. Also auch da vermischen sich Realität und Dokumentarisches und Fiktion irgendwie so auf spannende Art und Weise. Und dann, genau, wie du sagst, ist es eine gemeinsame Heldenreise. Wir öffnen also diese Kiste. Da sind rätselhafte Gegenstände drin. Die haben alle irgendwie eine Bedeutung. Und die schicken uns dann auf eine Reise, auf der wir Dinge lernen, erfahren, Menschen treffen und am Ende zu einer großen Erkenntnis kommen.
Die wir natürlich nicht verraten. Die hat auch mit dem tollen Titel zu tun, mit diesen fliegenden Flüssen. Aber was ich eben so schön finde, ist, habe ich schon angedeutet, dass diese Oma, diese wunderbare alte Dame, dass die ja eben präsent ist dadurch. Auch wenn wir sie ja nie sehen. Richtig. Wir hören sie manchmal, aber sie ist irgendwie immer so da. Sie schwebt als guter Geist vielleicht über euch beiden?
Ja, genau. Diese Frau Vogelsang heißt sie im Film. Auch die ist übrigens in meiner persönlichen Biografie angelegt. Ich hatte so eine Ersatzoma in der Nachbarschaft wohnen, die mir beigebracht hat, wie man, weiß ich nicht, Marmorkuchen backt und so. Und die irgendwie einfach öfter da war. So ist auch diese Figur in den Film gekommen, als ich mit Johannes Honsel diesen Film geschrieben habe und mit Judith Issig. Und genau, und diese Frau, diese schon verstorbene Ersatzoma, Frau Vogelsang, von der kommt die Kiste und wir sehen sie nie. Es gibt eine animierte Erinnerungssequenz, wo sie auftaucht, wo man eine Idee davon bekommt, wer sie und wie sie sein könnte. Aber ansonsten gibt es nur die auditive Ebene, die Stimme.
Johannes Honsel, den du erwähnt hast, ist auch der Regisseur dieses Films. Und auch wenn wir gesagt haben, es ist irgendwie auch eine dokumentarische Arbeit, das sind große Kinobilder. Also was er da geschaffen hat, das ist ja eben auch eine Weltreise. Dazu auch die Musik. Also hier wird auch schon richtig Klotz. Das ist ein großer Abenteuerfilm, ein sehr bewegtes Weltreiseabenteuer, das er da inszeniert hat. Und offenbar war das ihm auch ein Anliegen, zu sagen, wir sind nicht viele Leute, wir haben auch nicht viele Mittel, aber es soll richtig groß aussehen.
Unbedingt. Das war schon beim ersten Film, den wir gemacht haben, unbedingt die Vision des damaligen Regisseurs, dass wir nicht nur eine Geschichte aus einem Fernsehformat machen, die große Leinwand aushält, sondern eben auch Bilder finden und kreieren, die große Leinwand unbedingt aushalten. Da haben wir einen fantastischen Kameramann, übrigens auch HFF-Absolvent von damals aus Potsdam, der Johannes Obermeier. Der hat bei beiden Filmen jetzt die Kamera gemacht. Ist ein begnadeter Dokumentarkameramann, der aber eben auch in der Lage ist, in schnell improvisierten Spielszenen irgendwie zu agieren. Und genau, im Zusammenspiel mit Johannes Honsel hat der tatsächlich, finde ich, auch tolle Bildwelten geschaffen, die sich auch unterscheiden. Wenn wir in der Höhle in Vietnam sind, hast du einen ganz anderen Look als in der eiskalten Mongolei und so weiter. Und das setzt sich so ganz gut durch den Film fort.
Hast du schon eine zwei Stationen genannt? Wir werden weitere gleich benennen. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Zum zweiten Mal ist Checker Tobi ein Kinoheld. Wir reden auch gleich weiter. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Das zweite Kinoabenteuer ist da, ist am Donnerstag angelaufen mit Tobias Grell. Als Checker Tobi eben reist er gemeinsam mit seiner Freundin Marina rund um die Welt auf der Suche nach dem Geheimnis der Schatztruhe. Das heißt, den Schatz hat man ja im gewissen Sinne schon. Das ist vielleicht das andere, was sonst ist in solchen Suchen. Man hat den Schatz, aber man weiß nicht so richtig, was er bedeuten soll. Mhm. Und diese Bedeutung wird gesucht, du hast schon gesagt, in Vietnam, in der Mongolei, Südchina. Wir sind dann im Amazonas, also im Regenwald. Mhm. Ihr seid überall unterwegs und dort, und das ist ja vielleicht noch wichtiger als diese Suche, ist es ja immer wieder auch ein Vermitteln von Lebenswirklichkeiten. Und die, Tobias, sind, und das gehört auch zu deinen Prinzipien, glaube ich, auch im Fernsehen, durchaus sehr hart und sehr realistisch. Also was die Menschen in der Mongolei an Umweltverschmutzung erleiden, war mir nicht bewusst zum Beispiel. Also das sind Dinge, die vermittelt ihr, und zwar ohne Wenn und Aber.
Absolut. Und das finde ich auch wichtig, dass man in meiner Arbeit, egal wo ich was mit und für Kinder mache, dass wir denen erzählen und zeigen und auch emotionalisieren, in unserem Fall jetzt über eine Geschichte, wie die Welt da draußen und an anderen Ecken dieser Erde so ist. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir in Ulaanbaatar ankommen, im kältesten Winter, teilweise wirklich minus 40 Grad, es war saukalt. Und dadurch, dass Ulaanbaatar in so einem Tal liegt und viele Menschen gerade am Stadtrand in ihren Jurten noch mit Kohle heizen, zieht das Ganze da so runter, die Kälte drückt das da runter und man hat in Ulaanbaatar Luftverschmutzung wie nirgendwo sonst, zumindest in der Jahreszeit, auf der ganzen Welt. Das heißt, auch für Kinder ist jeder Atemzug Gift einfach. Und es war uns wichtig, wir haben das rausgefunden, wir wollten genau das zeigen. Und haben eine Familie gefunden, die wir begleiten konnten, wo wir dabei waren, als eine Kinderärztin kommt, die Kinder tatsächlich Woche für Woche abhört. Die Kinder haben Lungenkrankheiten, das gehört dort einfach zur Lebensrealität. Und ich finde es total wichtig, dass Kinder in Deutschland das mitbekommen. Vielleicht rechtfertigt genau dieses Vermitteln auch nochmal so ein bisschen unsere Reisen quer durch die ganze Welt. Einfach weil wir natürlich dadurch Geschichten mitbringen, die im besten Fall wieder Zehntausende, Hunderttausende Kinder und Erwachsene im besten Fall berühren.
und vielleicht auch mit in die Verantwortung hineinnehmen. Das ist richtig. Zum Beispiel beim Regenwald. Also da gibt es eine sehr bewegende Stelle, wo ihr mit diesem indigenen jungen Mann dort an eine Stelle geht, die völlig verbrannt ist, gerodet ist, verbrannt ist. Furchtbar. Das sind dystopische Bilder auch, wo ja auch nochmal gesagt wird, was passiert dann da, wenn die Rinder hingebracht, das Fleisch esst ihr dann. Also genau. Das sind ja so Kreisläufe, die ihr versucht zu beschreiben auf einfache Weise, die aber schon so eine Art von Verantwortungsbewusstsein schaffen.
Unbedingt, ja. Ich meine, es ist so, dass wir uns schon überlegt haben, alles, was wir da erleben, rausfinden, allen Leuten und Menschen und Situationen, denen wir begegnen, die müssen ja in irgendeiner Form angebunden sein an die Lebensrealität der Kinder hier in Deutschland. Sonst sind es einfach nur Geschichten, die man sich gerne und gut anguckt, aber genau das Beispiel, was du genannt hast, also an dem Ort, wo Lebensraum zerstört wird von einem Menschen, einem ganzen Volk, das man vorher auch schon kennengelernt hat, das heißt, die emotionale Fallhöhe haben wir ja schon aufgebaut, macht umso bedrückender, wenn man dann im Anschluss erfährt, das machen nicht Leute einfach nur, weil sie teures Holz verkaufen wollen, sondern auch, damit dort Rinder weiden können oder Soja angebaut wird, das wiederum unseren Tieren dann zugefüttert wird. Also diese Anknüpfung an unser Leben hier, an unseren Konsum, unsere Art und Weise zu leben, ich glaube, das ist nicht nur was, was wir unbedingt machen müssen, sondern das ist auch was, was Kinder total spannend und wichtig finden. Gerade Kinder haben doch so ein Gerechtigkeitsempfinden und kommen auf die Welt und wollen erstmal nur, dass es allen gleich gut geht. Und an solchen Punkten, glaube ich, kann man durch eine emotionale Geschichte erzählen, guckt mal, alles, was wir tun, hat auch Folgen für andere Leute auf der ganzen Welt.
Insofern ist das auch durchaus die Fortsetzung deiner Fernseharbeit. Also wenn du ins Kino gehst, wenn auch mit anderen Mitteln, das ist ganz klar. Ja. Viele schöne Begegnungen mit tollen Leuten, mit Menschen, die sich auch so engagieren für die Umwelt, die dort leben, die mit dir reden, mit euch reden. Ganz toll, aber ich denke mir, du wirst mir zustimmen, der wahre Star dieses Films ist das Faultier. Also man wird das Faultier niemals vergessen. Das fand ich so beeindruckend, überhaupt noch mal zu sehen, warum ist das Faultier so langsam und man kann es ja anfassen, es bewegt sich so langsam, macht einen Riesenspaß. Auch das ist ein wichtiger Punkt bei so einem Film, es ist auch kein Bildungsfernsehen oder Bildungskino sein.
Ja, nee, absolut. Natürlich braucht man diese Entlastungsmomente und natürlich haben wir uns gedacht, wenn wir im Regenwald sind, dann brauchen wir ein Faultier und fairerweise, wir haben es nicht wirklich auf dem Boden gefunden, sondern wir haben natürlich irgendwie mit Biologen, Biologinnen dort gearbeitet. Und die hatten die in so einem Stadtwald in Manaus, also mitten im Regenwald. Die leben da schon natürlich, aber wir konnten die treffen. Und das war eine sehr schöne Begegnung. Von diesen Momenten, wo man auch mal ganz kurz aufatmen kann, natürlich gibt es eine ganze Menge. Es ist ja kein Problemfilm, der irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, Achtung, Achtung, esst weniger Fleisch oder sowas. Ich finde es toll, wenn Leute danach über Dinge nachdenken, aber keiner soll sich danach irgendwie durch irgendwas verpflichtet fühlen oder mit der Moralkeule irgendwie daraus laufen, sondern es ist auch ein bunter Abenteuerfilm. Man kann viel lachen, man kann viel staunen, man lernt was, aber man soll unbedingt auch unterhalten werden.
Unbedingt. Man lernt zum Beispiel, das habe ich mitgenommen, dass das Faultier nur einmal in der Woche pullern geht. So und dann ist es nämlich unten, ansonsten oben auf den Bäumen.
So ist es. Und unten ist es in Gefahr, deshalb muss es dringend wieder zurück.
Checker Tobi natürlich im Kika zu sehen, aber jetzt auch wieder im Kino. Seit Donnerstag bei uns in den Kinos. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Vielen lieben Dank dir und wir sehen uns dann zum dritten Teil. Wird da wahrscheinlich eine Trilogie mindestens.
Ja, also zwei Elemente haben wir jetzt. Jetzt kommt vielleicht noch das dritte. Mal gucken, weiß ich nicht. Aber ich würde mich sehr freuen. Danke, Knut. Hat Spaß gemacht.
Morgen ist es wieder soweit. Da wird First Steps verliehen. Der wichtigste deutsche Nachwuchspreis, hochdotiert in vielen Sparten, gibt es diese Auszeichnung. Morgen wird auch eine Frau dann eine Premiere erleben, die durchaus schon einen guten Namen hat als Schauspielerin, Produzentin, Drehbuchautorin, nämlich Sarah Fasilat. Bei uns ja schon zu Gast gewesen mit dem Film Nico, aber auch in Holly Spider war sie zu sehen. Aber moderiert hat sie noch nicht. Sie hat sogar diesen Preis schon mal bekommen, den NOFIR Award. Da geht es nämlich um furchtlose Produktionen. Diesen Preis hat sie also. Sie weiß, wie es ist, First Steps Gewinnerin zu sein. Sie weiß aber noch nicht, wie es ist, Moderatorin zu sein. Ich habe mich mit ihr getroffen und mit der künstlerischen Leiterin von First Steps, mit Anne Baldschmieder, das Gespräch dann hier gleich. Morgen ist es also wieder soweit. Morgen wird der wichtigste deutsche Nachwuchspreis verliehen. Es ist ein Riesenereignis, ein Ereignis für die Branche natürlich, für die jungen Filmemacher und Filmemacherinnen, die damit auch ein Startkapital bekommen für das weitere Leben, für die weitere Arbeit. Also ein Preis, den wir uns auch engstens verbunden fühlen. Und ich freue mich sehr, dass die Frau jetzt bei mir ist, die schon öfter bei uns war, natürlich als Schauspielerin, als Autorin, als Produzentin. Sie ist sehr, sehr vielseitig. Sie war in Holly Spider zu sehen, in einem Cannes-Wettbewerbsfilm. Nico natürlich unvergessen. Und sie hat auch bei First Steps ja schon mal einen Preis bekommen. Denn sie weiß sehr gut, wie das ist, da auf der Bühne zu stehen vor diesen vielen Leuten. Und sie wird diesmal, ich glaube zum ersten Mal, moderieren. Sie wird also diejenige sein, die dieses große Ereignis präsentiert. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Sarah Fasilat. Hallo, hallo.
hallo, wie schön.
Bist du aufgeregt? Wie ist es so? Ist doch was anderes, ne?
Ja, total. Also der ganze Abend, es ist ja so vieles verbunden auch für mich, überhaupt mit First Steps, diese Zugehörigkeit, diese Verbindung. Deswegen mache ich das auch überhaupt. Und ja, ich freue mich sehr.
Und neben dir sitzt die künstlerische Leiterin dieses schönen Festivals, das auch mehr ist als die Preisverleihung, aber auch, sage ich, macht wirklich Nachwuchsarbeit für die Leute, nämlich Anne Baldschmiede. Hallo, Anne.
Hallo Knut, schön, dass wir wieder da sind.
Ihr habt ja immer wieder, finde ich, ein wirklich gutes Händchen für Leute, die keine Moderatoren sind oder Moderatorinnen, sondern die das zum ersten Mal machen. Und das ist immer, finde ich, ein ganz tolles Erlebnis. Wie ist die Entscheidung, Sarah hört mal jetzt weg, für Sarah gefallen?
Relativ schnell. Wir gehen ja immer, wir sagen immer, nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung und überlegen, wen können wir nehmen. Und Sarah war genau irgendwie die Mischung, die wir brauchten, auf jemanden mit Haltung, die aber noch an der Schwelle ist, dem Nachwuchs noch sehr nah, aber schon etabliert in der Branche und einfach jemand, der was zu sagen hat. Und dann war klar, Sarah muss es tun und hat glücklicherweise uns nicht widerstehen können.
Sarah, wir haben gerade gehört von Anne, du bist jemand, der was zu sagen hatte, die was zu sagen hat. Und ich denke mir auch, das ist neben der Unterhaltsamkeit, was es ja auch sein soll, es ist ein schönes Ereignis, soll Spaß machen, auch ein Anliegen dann von dir, bestimmte Themen, die dich immer beschäftigen, da auch irgendwie unterzubringen?
Ja, natürlich. Also mir ist klar, der Fokus ist für mich auch eindeutig auf die Nominierten und die Filme. Und es gibt natürlich auch nicht viel Zeit, aber ein paar Sachen werden da auf jeden Fall mit reinfließen.
Gerade jetzt in diesen Zeiten, also wir reden so viel über Diversity und das ist oft so plakativ, finde ich. Also man weiß gar nicht, was soll dahinter stehen. Du lebst das ja auch, finde ich, also auch mit deiner Arbeit. Vielleicht kannst du da den Leuten auch was mit auf den Weg geben, mal zu sagen, wie machen wir es eigentlich, wie packen wir es an, dass es nicht nur eine Parole ist, sondern vielleicht sogar irgendwann mal eine Selbstverständlichkeit?
Ja, das wäre natürlich am schönsten und ich glaube aber, dass wir alle gerade daran am Arbeiten sind, dass es selbstverständlich wird und gerade bei First Steps ist es ja immer, doch immer ein paar Schritte weiter als überall anders und da sieht man ja eigentlich die ganze Vielfalt, ne? Und was das zu bieten hat und wovon wir dann auch alle eigentlich dann profitieren.
Anne, du hast das Feld ja gut im Blick. Also mir ist im letzten Jahr immer wieder aufgefallen, wenn wir über Weltläufigkeit reden, dass die Filmemacherinnen und Filmemacher rausgehen. Also dass sie eher Geschichten erzählen, die gar nicht unbedingt in Deutschland stattfinden, sondern es oft so Filme gab, wo man eben die Welt erkundet hat. Wie sieht es so insgesamt jetzt sehr global gefasst in diesem Jahr aus?
Eigentlich genauso. Also da schließe ich mich natürlich Sarah an. Das ist wirklich eine Selbstverständlichkeit, weil die FilmemacherInnen an den Hochschulen sind einfach divers. Sie erzählen ihre Geschichten. Sie kommen nicht alle aus Deutschland und reisen dann eben auch um die Welt. Und da haben wir wirklich viele tolle Sachen dabei. Und viel ist aber immer einfach persönliche Geschichten. Das muss man schon sagen. Es sind immer persönliche Verbindungen dazu in die alte Heimat oder in die vermeintliche Heimat oder die Heimat. Es geht viel auch um die Heimat der Eltern. Wo kommen eigentlich die Eltern her? Was macht das mit jemandem, der schon in der zweiten Generation hier lebt und aber eigentlich in einem Familienkonstrukt, was woanders herkommt und was bedeutet das eigentlich? Und das ist schon sehr divers.
Sind die Studierenden eben der Filmhochschulen? Das müssen ja Abschlussfilme sein. In der Regel gibt es freie Einreichungen. Aber man weiß natürlich auch, dass das ja auch international besetzte Schulen sind. Also die Leute kommen ja aus allen möglichen Himmelsrichtungen und da gibt es auch keine Beschränkungen. Vielleicht kannst du auch mal ein Beispiel nennen. Vielleicht kannst du mal sagen, wo das vielleicht besonders deutlich wird, was du gerade so geschildert hast.
Also es gibt natürlich... Wir heben natürlich ungern besonders Filme hervor, weil es irgendwie sehr viele gibt. Es gibt
ja die Jurys, die müssen hervorheben dann.
Zum Glück gibt es die Jurys, zum Glück. Also zum Beispiel haben wir, um auch mal einen Film zu nennen, den die Zuschauer auch unbedingt gucken sollten und auch können, wäre zum Beispiel How Are You, ist ein Filmemacher, Du Hao Do, von der Filmuni hier in Babelsberg, der nach Vietnam gereist ist, um seine Familienhintergründe zu erforschen, die zersplittert sind durch den Vietnamkrieg. Und man erfährt wahnsinnig viel Politik und was das aber auch wirklich mit Familien macht und was das mit Gefügen macht und mit Gefühlen. Und das ist ein sehr spannender Film, den man auch sehen kann. Nach der Preisverleihung gibt es im FSK hier in Berlin Screenings. Wir starten lustigerweise am 13. Oktober direkt mit How Are You, 20 Uhr und haben Programm zusammen mit meinem künstlerischen Co-Leiter Tobi Aschraff. Gibt es bis zum 3. November jeden Freitag einen Film aus dem diesjährigen First Steps Potpourri und kommt unbedingt vorbei. Die FilmemacherInnen sind auch dabei. Es gibt tolle Gespräche und man kann mal schauen, was es so gibt in diesem Jahr.
Und möglicherweise wird der eine oder andere dann auch einen Preis haben. Wissen wir noch nicht. Aber es wäre möglich, dass zufällig ihr die Filme so ausgewählt habt. Übrigens, was du gerade gesagt hast, mit Heimat trifft auch zu auf Alaska. Das ist ein Film, den wir auch vorgestellt haben, weil er ja schon im Kino läuft. Da geht es ja auch um Erkundung von Heimat, nicht? Das ist so ein Blick, ein ganz persönlicher. Sarah, was hast du dir auch vorgenommen? Also jetzt moderieren, ich sag mal so, es ist jetzt nicht so schwer wie spielen, finde ich. Also man muss einfach nur sich selber sein, würde ich dir so mit auf den Weg geben. Aber was hast du dir selber so vorgenommen beim Moderieren? Wie spontan wird es auch sein? Wie ist es mit den Texten? Erzähl uns ein paar Geheimnisse.
Auf jeden Fall habe ich mich vorbereitet, weil ich finde es halt nicht so einfach, ehrlich gesagt. Du sagst es so. Aber ich finde es nicht so einfach und würde sagen, ich finde das Schauspielen doch einfacher. Aber es ist auch letztendlich die Erfahrung wahrscheinlich, ne? Wo man mehr Erfahrung gesammelt hat. Und ich habe mich tatsächlich vorbereitet. Ich habe 2-mal Stand-up-Comedy gemacht, um einfach so mit der Bühne, mit den Zuschauern in den Austausch zu gehen und zu sehen, wie sich das anfühlt und auch zu sehen, dass man vielleicht nicht stirbt, wenn irgendwas nicht so gut läuft.
Ich kann dir verraten, das Schöne ist natürlich, du spielst ja da nicht vor feines Land oder so. Das sind ja alles Menschen, sofort, wenn du auf die Bühne gehst, wirst du merken, wie dir die Herzen so zufliegen. Das ist eine große Familie und das spürt man auch und das ist auf der Bühne dann auch sehr hilfreich, finde ich. Dann noch ein letztes Wort vielleicht, wie es mit dir jetzt gerade so weitergeht. Du bist so fleißig, du hast auch so viel gemacht und du bist auch schöne Fernsehserien, wollen wir auch nicht vergessen. Die Füchsin fand ich ja ganz toll. Also gibt es da weitere Dinge, die man mit dir gemeinsam entdecken kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja dieses Jahr auch schon einige Sachen gedreht, die auch super spannend sind und auch ins Kino kommen werden. Steht noch einiges an und aktuell bin ich gerade dabei, mein Drehbuch Aria zu schreiben. Ja.
Du hast den Nico auch mitgeschrieben. Du bist ja auch Autorin gewesen von diesem tollen Erfolgsfilm. So, und Anne bitte ich jetzt nochmal ganz kurz zu wiederholen, weil ich denke, es ging von ziemlich schnell, wo man die Filme sehen kann. Also eure Auswahl. Ab 13. habe ich mir gemerkt, 13. Oktober.
Genau, ab 13. Oktober, jeden Freitag hier im FSK-Kino, 4 Freitage. Und was vor allen Dingen wichtig ist, ihr könnt morgen euch zuschalten. Und zwar in der ARD-Mediathek, 19 Uhr, gibt es einen Livestream. Da könnt ihr Sarah dann bewundern, ja, wie wunderbar sie die Preisverleihung moderiert und wer dann so alles gewinnt.
Anne, danke, dass du das auch noch natürlich ergänzt hast. Ganz wichtig, wir sind dann morgen alle dabei bei First Steps. Bedanke mich ganz herzlich bei Sarah, toi 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 natürlich für morgen und bei Anne. Eine schöne Show euch allen morgen. Dankeschön, Dankeschön.
Danke auch.
Dankeschön.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.